Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Mit Ralf Müller-Schmidt am Mikrofon und einem Bonusgast.
So, ich mag mich auf dem Weg zu Steffi. Nein, ich tanze mich auf dem Weg zu Steffi.
Bruce kriegt sie ja zurzeit ziemlich aufs Dach. Wir finden eigentlich zu Unrecht. Erstens ist der Mann hilfsbereit und er mag Tiere.
Oh, süß. Oh, das ist wirklich süß. Hi.
Die sind weich, ne?
Die sind sehr weich.
Ja,
hi. Kann man die auch fressen oder so?
Nee.
Streicheln und nicht aufessen. Herzlich willkommen zu Breitband. Eine Stunde Medien und digitale Kultur heute mit folgenden Themen. Geschwindigkeit zählt doch. Mit Zoomer und Ulrich Wickert haben die Nachrichtenportale im Internet ehrgeizigen Zuwachs bekommen. Wir sprechen mit dem Geschäftsführer der Deutschen Presseagentur über den Nachrichtenmarkt unter digitalem Konkurrenzdruck. Fidel tritt ab, der staatliche Rundfunk macht weiter. Radio Havanna ist die letzte Bastion des alten Dampfradios. Warum E-Mails nerven. Ein neues Buch erklärt, warum die Elektropost uns an den Rand des Zusammenbruchs bringt. Mittelmaß macht munter. Die Zentrale Intelligenzagentur präsentiert Radio für mündige Bürger. Dazu die beste Musik aus dem Internet in dieser Woche zusammengestellt von Martin Riesel.
Breitband. Topic.
Zoomer.de. Unter dieser Adresse finden Sie seit Anfang der Woche ein neues Nachrichtenportal im Internet. Urheber der Seite ist der Medienkonzern Holzbrink, der im analogen Kerngeschäft Zeitungen wie die Zeit und das Handelsblatt verlegt. Das Besondere an Zoomer ist nicht nur, dass mit Ulrich Wickert ein prominenter Herausgeber gewonnen wurde, auch die Nutzer haben bei Zoomer ein Wörtchen mitzureden. Michael Mayer stellt das neue Konzept vor.
Zoomer.de ist ein Nachrichtenportal für junge Menschen. Was den Zeitungen bislang versagt blieb, nämlich vermehrt jüngere Leser an sich zu binden, soll nun im Internet gelingen. Auf den ersten Blick ist Zoomer.de eine Nachrichtenseite wie jeder andere auch, nur etwas bunter. Die Besonderheiten eröffnen sich den Nutzern erst auf den zweiten Blick. Zoomer.de ist ein interaktives Medium. Die User entscheiden darüber, wie interessant ein Thema ist, wo es im Portal steht und wie tief die Redaktion es bearbeitet, sagt Zoomer-Chefredakteur Frank Siré. Und das bedeutet, die Top-Story des Tages kann bei Zoomer.de durchaus weiter nach hinten wandern, auch wenn andere Internetportale wie Spiegel Online sie ganz weit vorne platzieren. Zoomer.de wagt sich weit hinein in die Lebenswelt der jüngeren Leserschaft und diese interessiert sich durchaus nicht nur für Politik. Wer auf die Seite klickt, bekommt neben einem Update der aktuellen Steuerhinterziehungsaffäre der Republik auch einen Überblick über die besten Games des vergangenen Jahres oder schaut sich in der Rubrik Ansichtssachen kuriose Fotos aus aller Welt an. Unter NextZoom wird die Lebenswelt der jungen User näher beleuchtet. Neben Kino, Film, Sport kann das auch ein Testbericht über die besten DVD-Rekorder sein. Wer sich zu den aktuellen Geschehnissen äußern möchte, kann das in der Rubrik Gegensprechanlage tun. Das hohe Maß an Interaktivität wird unterstrichen durch eine Art Relevanzskala, die jedem Artikel beigefügt wird. Je höher ein Artikel in der Skala bewertet wird, desto weiter wandert er nach vorne, während er im Minusbereich weiter nach hinten wandern wird und irgendwann ganz rausfällt. Ein paar Fragen drängen sich auf. Werden auf diese Art und Weise nicht Unwichtiges und Wichtiges allzu sehr miteinander vermischt? Werden Boulevardinhalte nicht auf dieselbe Stufe gestellt wie Hochpolitisches? Biedert man sich nicht allzu sehr an bei den jungen Usern, denen der Gewinner von Deutschland sucht den Superstar wichtiger ist als die Unabhängigkeit des Kosovo? Doch vielleicht ist es ein Vorurteil, dass sich junge Nutzer nur für Buntes interessieren. Da jedes Medium sein Aushängeschild, seinen Anker im Sturm des Nachrichtengeschäfts braucht, hat auch Zoomer.de einen. Ex-Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert. Wickert wird regelmäßig eine Videokolumne für Zoomer.de verfassen.
Michael Mayer war das über Zoomer, ein neues Nachrichtenportal im World Wide Web. Nun ist ja Zoomer nicht das einzige Portal, das im Netz schnelle Nachrichten aus aller Welt verspricht. Spiegel Online, Google News und Bild.de, sie alle werben um das Interesse an Nachrichten, die unabhängig von den Sender- und Erscheinungsrhythmen der Massenmedien und Zeitungen empfangen werden können. Michael Segbers ist Geschäftsführer der Deutschen Presseagentur. Mit ihm wollen wir jetzt über die damit zusammenhängenden Entwicklungen auf dem Nachrichtenmarkt sprechen. Hallo, Herr Segbers.
Ja, hallo.
Herr Segbers, sind auch für die dpa die guten alten Zeiten vorbei, in denen die Agenturen die schnellsten Nachrichtenlieferanten waren?
Nein, ich glaube, wir sind nach wie vor die schnellsten Nachlieferanten. Denn diese Online-Portale, die Sie genannt haben, das sind unsere Kunden. Und zumindest der größere Teil der Nachrichten wird nach wie vor von den Nachrichtenagenturen geschöpft und weitergegeben.
Es war ja früher so, dass der sogenannte Ticker den Agenturen einen wichtigen Zeitvorteil sicherte. Das war so eine Art Fernschreibemaschine, wo man dann tatsächlich ein endlos Band an Nachrichten herausbekommen hat und dann immer abschneiden musste. Jetzt geht alles über das World Wide Web, also zumindest von den Voraussetzungen her. Können die Nachrichtenportale genauso schnell sein wie die dpa?
Das ist richtig. Schnell sein kann heute jeder, aber zunächst mal muss ja auch eine Nachricht geschöpft werden. Wissen Sie, ob Sie einen Krieg haben in Afrika oder ein Flugzeug stürzt ab? Alle diese Nachrichten müssen erstmal gesammelt werden auf dem ganzen Globus. Und da sind die Nachrichtenagenturen diejenigen, die die Grundarbeit leisten.
Nun ist es ja so, dass trotzdem zum Beispiel ein Nachrichtenmagazin wie der Spiegel auch wie die dpa ein weltweites Netz von Korrespondenten unterhalten kann. Könnte man nicht schon sagen, Spiegel war früher Ihr Kunde, jetzt ist Spiegel Online auch Ihr Konkurrent?
Das wäre falsch. Spiegel, der gedruckte Spiegel, ist unser Kunde, immer unser Kunde gewesen. Und Spiegel Online ist auch vom ersten Tag an unser Kunde. Insofern, eine Konkurrenz wird sich schon deswegen nicht ergeben, weil die Nachrichtenagenturen sich ja in aller Regel, es gibt eine Ausnahme, nicht an den Endverbraucher wenden. Das tun die Online-Portale wie Zuma und Spiegel Online.
Aber aus journalistischer Sicht ist es ja so, dass wenn man jetzt zum Beispiel mal einen schnellen Überblick über das Tagesgeschehen haben will, ich kenne einige Kollegen, die gucken zunächst mal bei Spiegel Online rein, neben den Agenturen, ist es schon ein Werkzeug, was sich auch zunehmend beginnt zu etablieren.
Ja, das ist richtig, klar. Also die Nutzung der Online-Portale nimmt zu. Das mag nicht immer den gedruckten Zeitungen gefallen, aber das ist der Trend der Zeit. Und wir beliefern, wie gesagt, beide. Beide sind unsere Kunden.
Sie sprechen von den Primärabnehmern der Nachrichtenagenturen. Das sind vor allem eben andere Medien. Gibt es denn seitens der dpa nicht irgendwelche Pläne, auch in der Schublade, sich sozusagen dann an den Endbenutzer, an den User, an den Leser direkt zu wenden? Sie könnten ja im Grunde mit dem gigantischen Content, den Sie generieren, auch so etwas machen wie Zuma.
Wir könnten das theoretisch machen, genauso wie wir früher theoretisch eine Tageszeitung hätten machen können oder theoretisch einen Radiosender betreiben könnten, einen Nachrichtensender. Aber wir werden das nicht tun, weil unsere Eigentümer, das sind im Wesentlichen die deutschen Verlage, uns als Großhändler definiert haben, also auf Neudeutsch B2B und nicht B2C, nicht an den Konsumenten.
Sie haben ja selbst ein Buch geschrieben, das den schönen Titel trägt, Die wahre Nachricht, allerdings ohne H, also die Ware als Konsumgut. Und da sprechen Sie auch von Billignachrichten beziehungsweise von Billiganbietern von Nachrichten. Was genau ist da gemeint?
Billiganbietern von Nachrichten ist jetzt nicht abschätzig gemeint, sondern wir müssen unterscheiden zwischen, ich sag mal, hochpreisigen Agenturen, die ein vollständiges Angebot an ihre Kunden geben. Vollständig verstehe ich darunter alle Ressorts, also Sport, Vermischtes, Kultur, Politik vom ganzen Globus. Da gibt es nicht sehr viele Agenturen, die das machen. Darüber hinaus gibt es dann eben Nischenanbieter, und der eine oder andere produziert billig in dem Sinne, als dass dort dann vielleicht das Vier-Augen-Prinzip, was bei uns heilig ist, nicht immer gewahrt wird.
Nun stellt ja das Internet eine ungeheure Menge an sogenannten Nachrichten zur Verfügung. Und für die Leser und die User ist zum Teil überhaupt nicht klar, was sozusagen jetzt die billige Nachricht von der hochpreisigen beziehungsweise die schlechte Nachricht von der qualitativ hochwertigen unterscheidet. Wenn man zum Beispiel mal ein Portal nimmt wie Bild.de, ich will das auch gar nicht werten jetzt, die haben einen Spruch, der lautet ungefähr, jeder soll sich seine Nachrichtenmaschine auf den Computer holen. Wenn nun vom Endverbraucher im Grunde dieses Interesse gar nicht mehr da ist an dem, was Sie hochpreisige Nachrichten und Nachrichtenkultur nennen, geraten da nicht dann auch die Agenturen unter Druck?
Ja, ich kann nur noch mal sagen, wir wenden uns ja nicht an den Endverbraucher, sondern wir wenden uns an denjenigen, der den Endverbraucher versorgt.
Wenn ich da aber einhaken darf, die Versorger, die wenden sich natürlich an den Endverbraucher und richten ja das sozusagen, was sie von den Agenturen erwarten, auch danach aus, was ihre Leser und Hörer erwarten.
Nur die Erwartung, mit der wir konfrontiert werden, die hat sich nicht geändert, nämlich hochpreisige, geprüfte, zuverlässige Nachrichten möglichst schnell zu besorgen.
Digitalisierung der Medien, das bedeutet auch Medienkonvergenz im großen Rahmen. Also die traditionellen Kanäle, Print, Radio, Fernsehen werden füreinander durchlässig. Wie stellt sich die dpa darauf ein? Haben Sie zunehmend multimediale Angebote?
Wir haben schon, ich glaube, wir waren der erste Anbieter überhaupt auf dem deutschen Markt zumindest, der einen fertig konfektionierten Online-Dienst angeboten hat, also einen Nachrichtendienst in Bild und Text und Grafik. Inzwischen haben wir 4 oder 5 solcher Kanäle und sind damit auch führend in Deutschland.
Ist es immer so, dass Ihre Urheberrechte da gewahrt bleiben? Also für viele Leute, die im Netz Inhalte anbieten, ist es ja ein großes Problem, Ihre Rechte an diesen Inhalten zu sichern, auch im Sinne von Nutzungsrechten, Verwertungsrechten. Wie kann die DPA das sichern? Wenn wir nochmal darüber sprechen, dass man ja im Grunde jetzt alles online stellen kann, ohne den kleinen Hinweis, der ja doch ziemlich berühmt ist, klein DPA in Klammern.
Gut, also das Internet hat natürlich schon dazu geführt, dass man uns leichter beklauen kann. Und das hat es auch eine Zeit lang gegeben. Das gibt es noch heute. Es nimmt jedoch ab, weil alle Agenturen inzwischen sehr genau darauf achten, dass sie nicht beklaut werden. Wir helfen einander auch, wenn ich sehe, dass AP bestohlen wird irgendwo, dann sage ich denen Bescheid und umgekehrt.
Können Sie das denn überhaupt kontrollieren? Ich meine, das Netz ist so ein grenzenloses Medium.
Man wird es nicht immer kontrollieren können. Man kann es nicht 100% kontrollieren, aber wir haben hunderte von Redakteuren, die jeden Tag im Netz unterwegs sind. Und wenn denen was auffällt, dann melden die sich schon. Also ganz grobe Verstöße finden wir.
Wie sieht es aus Ihrer Sicht aus mit der Zukunft des Nachrichtenmarktes? Wird die wahre Nachricht weiterhin sich behaupten? Wird die DPA und andere Agenturen ihre Rolle als Lieferant von Primärinformationen halten können?
Also ich bin ziemlich sicher, dass es auch in 10 Jahren auch noch Nachrichtenagenturen geben wird. Ich glaube, würde es sie nicht geben, würden sie heute erfunden werden. Diese ganze Informationsflut, die Sie durch das Internet ansprechen, die braucht ja auch ein Clearing, die braucht einen Schleusenwärter und das ist auch Rolle der Agenturen.
Vielen Dank, Michael Segbers. Das war der Geschäftsführer der Deutschen Presseagentur und Sie hören weiter Breitband, Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Hier ist jetzt Martin Riesel mit den besten Sounds aus dem Netz.
Breitband, Netzmusik.
Ja, und bei mir geht's in der Netzmusik heute um Public-Private Partnerships, also Projekte zwischen öffentlicher und privatwirtschaftlicher Förderung. Prominentestes Beispiel ist die seit Jahren laufende School-Tour. In einer Kooperation zwischen Musikwirtschaft und Bildungseinrichtungen können da Schüler selbst Musik produzieren.
Hannover City, School-Tour. So weit weg ist, kennst du das, wenn du jeden Tag nur Dreck frisst, kennst du das, wenn die Wolken nicht vorbeiziehen, musst du dir die Gesellschaft ungefiltert reinziehen, es ist gar nicht so lange her, da hatte ich eine schwere Zeit, jeden Tag bekifft und dauerbreit, ich war allein und nie zu zweit, auf Schule geschissen, auf Arbeit kein Bock, keine Perspektive, keine Aussicht auf Job, von den Eltern verraten, von Kollegen gemobbt, von Lehrern gedisst, ja das sind meine Props, doch die Welt dreht sich weiter, niemand wartet auf dich, strecke deine Hand aus und greif nach dem Licht, das was du aus dem Leben machst, es liegt in deiner Hand, warte nicht darauf, dass es jemand anders für dich macht, trotzdem habe ich Angst und das Seil schnürt sich zusammen und niemand außer mir, der etwas tun kann, niemand außer mir, der etwas dagegen tun kann,
strecke deine Hand darauf, es liegt in deiner Macht. Was du aus deinem ganzen Leben machst, strecke deine Hand darauf, es liegt in deiner Macht. Was du aus deinem ganzen Leben machst.
Mit 13 wollte ich nichts mehr einsehen, mit 13 und das war doch mein Leben. Mit 13 nur auf die Hauptschule geschafft, ich kam selten pünktlich um 8. Alle haben gesagt, Schule wäre wichtig, doch für mich waren diese Phrasen unwichtig. Vielleicht war ich für den Scheiß zu jung, doch ich wusste garantiert nicht zu dumm. Ich hab keinen Bock auf Hausaufgaben, will hoch, nur ein Auto, Haus und Garten. Doch vor der Zukunft liegt ein Nebel in der Nacht, der mich langsam wirklich fertig macht.
Strecke deine Hand darauf, es liegt in deiner Macht. Was du aus deinem ganzen Leben machst.
Das klingt natürlich noch nicht ganz so professionell, wenn Schüler der Karl-Jartow-Hauptschule Hannover sich zum ersten Mal selbst musikalisch ausdrücken. Strecke deine Hand aus war das eine der aktuellsten Nummern auf der umfangreichen MySpace-Seite der School Tour. Damit versucht die Musikindustrie seit 8 Jahren Musik und Kreativität als Grundpfeiler der Persönlichkeitsbildung an den Schulen zu fördern. Unterstützt von der Bundeszentrale für politische Bildung und mit Hilfe teils prominenter Musiker und Produzenten können Schüler den Umgang mit künstlerischen Ausdrucksformen lernen und drücken, wie zuletzt in Hannover, dabei erstmals ihre Schwierigkeiten aus. Text weg, Lampenfieber. Schüler der Karl-Jartow-Hauptschule Hannover waren das hier in der Breitband-Netzmusik mit ihrem ersten eigenen Song Lampenfieber. Bei der School-Tour kann man nicht nur im Klassenzimmer die ersten musikalischen Erfahrungen machen, auch begleitende Tanz-, Film- und Eventproduktionen stehen dann für ein paar Tage auf dem Stundenplan. Zum Beispiel am 25. Februar im nordrhein-westfälischen Städtchen Jüchen-Hochneukirch. Einen Monat zuvor in Hannover sind dabei auch ein paar ganz andere Klänge rausgekommen. Musik. Thank you.
Breitband Besprechung.
Netzmusik aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Vielen Dank, Martin Riesel. Es soll ja Firmen geben, die ihren Top-Managern sogar verbieten, ihre E-Mails selbst zu lesen, weil sie nämlich fürchten, dass sie damit ihre hochbezahlte Zeit verschwenden könnten. Und um dieses Gefühl zu haben, muss man allerdings ja kein Top-Manager sein. Jeder kennt das von uns. Wenn E-Mails nerven, heißt ein neues Buch von Günter Weick und Wolfgang Schur, das Kolja Mensing für uns gelesen hat. Kolja, es gibt ja nur jede Menge Ratgeber. Jetzt noch einer über E-Mails. Brauchen wir den?
Ja, den brauchen wir auf jeden Fall. Vor allen Dingen ich brauche den. Also ich muss sagen, dass mich als erstes der Titel sofort angesprochen hat. Wenn E-Mails nerven, das denke ich schon seit geraumer Zeit. Und ich habe auch eine gewisse Ahnung, dass ich selbst nicht ganz unschuldig darin bin, dass E-Mails mich nerven. Also ich bin ja freier Journalist. Und wenn ich morgens am Schreibtisch sitze und eigentlich einen Text schreiben sollte, dann rufe ich natürlich, ehrlich gesagt, lieber alle 10 Minuten oder sagen wir mal alle 5 Minuten meine E-Mails ab. Guck mal so, wer mir geschrieben hat. Im Zweifelsfall lese ich dann auch Spam oder so und lenke mich also ab. Und am Ende des Vormittags habe ich gar nichts geschrieben. Also E-Mails nerven, aber man lässt sich eben auch nerven. Das scheint das Geheimnis zu sein. Und das wollte ich gerne lösen mit diesem Buch.
Dann ist ja die eine Sache die, wo man den Löschknopf am schnellsten betätigen kann und das Zeug einfach los wird. Manchmal auch um den Preis, dass man die wichtigen nicht gelesen hat. Die andere ist die, wie man mit dem Gefühl des Genervtseins umgeht. Hier klingt es ja so im Titel auch ein bisschen nach Psychologie.
Ja, es liegt nach Psychologie, aber es ist natürlich Arbeitspsychologie und das steht eigentlich im Mittelpunkt dieses Buches. Es geht eigentlich jetzt nicht darum, ob man privat irgendwie genervt ist von E-Mails, sondern es gibt da also einige Untersuchungen mit wirklich verheerenden Ergebnissen. Leitende Angestellte bekommen heute offenbar bis zu 300 E-Mails am Tag und das sind 300 relevante E-Mails, die sie auch wirklich mal angucken müssen und verbringen offenbar ein Viertel ihrer Arbeitszeit damit, sich durch ihren Postausgang zu klicken.
Ich überlege gerade, ob man dann auch an der Zahl der E-Mails seinen Stand im Unternehmen abmessen kann. Also unterhalb von 300 ist man eigentlich eher mittleres Management. Ne?
Das ist leider genau so. Dieser Stress, den man hat, der wird positiv umgedeutet und man gibt dann quasi damit an, dass man total viel unbeantwortete E-Mails in seinem Postfach hat. Also Mediziner haben dafür jetzt schon einen Begriff gefunden, nennen das Pseudo-ADHS, diese Sucht nach elektronischer Aufmerksamkeit, die man bekommt oder eben auch nicht bekommt.
Und welche Lösung schlagen die Autoren vor?
Also die ist eigentlich ganz einfach, diese Lösung. Dafür hätte man das Buch fast nicht lesen müssen. Sie verordnen eine strenge Diät. Sie sagen, E-Mails bitte nur abfragen, wenn man auch wirklich Zeit hat, sie in dem Moment zu beantworten. Man soll eingehende Nachrichten natürlich sofort nach Priorität sortieren, sich mit unwichtigem Zeug gar nicht lange aufhalten. Und man soll vor allen Dingen nur sparsam selbst neue Mails schreiben und den Verteiler seiner Rundmails möglichst klein halten. Also und sich immer fragen, ist das jetzt wirklich nötig? Also dafür hätte man es sozusagen nicht lesen müssen. Andererseits, es kommt dann ja immer so ein bisschen als Autorität daher und man versucht sich dran zu halten.
Na gut, es gibt ja unheimlich viele Witze über Unternehmensberater, die einem was erzählen, was man ohnehin schon weiß, aber dann eine große Rechnung stellen. Klingt auch ein bisschen hier so in dem Fall, oder?
Ja, aber es klingt erstmal plausibel und es hat sich im Selbstversuch auch bewährt. Das Interessante ist eigentlich eher, wenn man so einen Schritt zurücktritt und sich dieses Buch nochmal anschaut, dann sind diese ganzen Tipps natürlich eigentlich paradox. Denn obwohl die beiden Autoren aus gutem Grund behaupten, ich zitiere das jetzt einfach mal, jede eingehende E-Mail ist ein potenzieller Anschlag auf ihre Produktivität, auf ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Also obwohl sie das behaupten, raten sie natürlich den überlasteten Angestellten jetzt nicht einfach zu kündigen oder da die Maschinen zu stürmen, sondern sie empfehlen mehr Selbstdisziplin. Und damit liegen die beiden jetzt sehr im Trend, denn egal welchen Berufsratgeber man sich heute anguckt, dieser kategorische Imperativ ist überall der gleiche. Handle so, dass du durch dein eigenes Verhalten ein Maximum an Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung stellen kannst. Also einfacher gesagt, sieh zu, dass deine Arbeit dir Spaß macht. Das nützt dir dann selbst und das nützt auch dem Unternehmen.
Man erfährt also auch im Grunde was über die Zukunft der Büroarbeit und eine Form der digitalen Rationalisierung.
Ja, und das ist spannend, weil dieses Buch verrät über den Umgang mit E-Mails einiges über die Schlachten, die derzeit geschlagen werden, um die Oberherrschaft im digitalen Büro. Also E-Mail ist ein ganz subtiles Disziplinierungsinstrument, weil es den Arbeitnehmer zwingt, seine eigene Arbeitsorganisation ständig selbst zu überprüfen. Und andererseits ist E-Mail am Arbeitsplatz eine Waffe geworden für diese kleinen Bürointrigen und Konkurrenzkämpfe. Da gibt es also ein tolles Beispiel bei Weick und Schur in ihrem Buch. Da erzählen sie von einem Angestellten, der von einem Kollegen durch Weiterleitung komplett unnötiger E-Mails einfach kaltgestellt wird und der Kollege überholt ihn dann in diesem unternehmensinternen Wettkampf.
Also zu Hause im Postfach zählen, wer mehr als 300 hat, ist ein Top-Dog und muss sich jetzt selbst disziplinieren. Vielen Dank, Kolja Mensing, Günter Weick und Wolfgang Schur. Wenn E-Mails nerven, das Buch ist im Eichborn Verlag erschienen, hat 160 Seiten und kostet 14,95 Euro. Und wenn Sie bessere Ideen haben, wie man vielleicht mit der E-Mail-Flut umgeht, Ihr Rat und Ihre Meinung sind gefragt, diskutieren Sie mit uns auf unserer Website unter www.breitband-online.de. Dort finden Sie auch weitere Themen aus Medien und digitaler Kultur.
Breitband, Medien und Meinungen.
Meinungsaustausch ohne Bruderkuss. An eine Verlautbarung wie zu Zeiten vor dem Mauerfall erinnert die Sprachregelung einer gemeinsamen Presseerklärung, die vom Verband der Zeitschriftenverleger sowie von ARD und ZDF veröffentlicht wurde. Anlass war ein Meinungsaustausch über die umstrittenen Internetaktivitäten der öffentlich-rechtlichen Sender am Mittwoch in Berlin. Die Zusammenkunft verlief in einer offenen und konstruktiven Atmosphäre, heißt es trocken. Es folgten Verben wie erläuterte, legte dar, bekräftigte und begrüßte ausdrücklich. Zu Deutsch, man hat sich gegenseitig erneut seiner unterschiedlichen Positionen versichert. Die Mitteilung endet mit den Worten, vereinbart wurde, den Gedankenaustausch fortzusetzen. Fortgesetzt werden ungeachtet dessen auf jeden Fall ab sofort die Gespräche der ARD mit einzelnen Verlagen über eine mögliche Zusammenarbeit im Internet. Am Dienstag hatten die ARD-Intendanten Eckpunkte für diese geplanten Online-Kooperationen verabschiedet und damit grünes Licht für weitere Verhandlungen gegeben. Im Kern geht es darum, dass die ARD einen Teil ihrer Inhalte den Verlegern für ihre Internetauftritte zur Verfügung stellt. Bruce im Glück. Bruce Darnell, Ex-Sidekick von Heidi Klums, Germany's Next Topmodel und derzeit Hauptdarsteller in seiner eigenen Styling-Show Bruce, ist nach eigener Aussage im Moment glücklich. Nicht, weil die ARD, wie in dieser Woche verkündet, trotz schwacher Quoten an ihm festhält, sondern weil er immer noch nicht glauben kann, dass er eine eigene Show hat. Das sei für ihn totally verrückt, sagte der 50-Jährige der Zeitschrift Bunte. Dass die Sendung, in der er Unzufriedenen zu einem besseren Outfit verhilft, nur auf mäßiges Zuschauerinteresse stößt, sieht Bruce indes gelassen. Zwar kritisiert er, dass die Sendezeit seiner Show zu kurz ist. Sein Fazit dennoch, wenn ich nur einer Frau geholfen habe, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Aufstieg eines Schmuddelkinds. Während Pädagogen und Jugendschützer nicht müde werden, über die Gefahren von Computerspielen zu debattieren, will jetzt auch der Bundestag das Genre aus der Schmuddelecke holen. Nachdem bereits der Deutsche Kulturrat Computerspiele als Kulturgut eingestuft hat, fordern nun Stimmen von Union und SPD in einem Koalitionsantrag die Bundesregierung auf, einen deutschen Computerspielepreis zu initiieren. Ausgezeichnet werden sollen qualitativ hochwertige sowie kulturell und pädagogisch wertvolle Spiele. Computerspiele seien zu einem wichtigen gesellschaftlichen Faktor geworden, auf deren Qualität mit Blick auf die Wirkung bei Jugendlichen Einfluss zu nehmen sei, so die Argumentation. Der Anreiz ist hoch. Mit insgesamt 600.000 Euro soll der Preis dotiert sein. Davon sollen 300.000 Euro aus dem Bundeshaushalt kommen, der Rest aus der Spielebranche selbst. Der Preis soll bereits in diesem Jahr in verschiedenen Kategorien vergeben werden. Geburtstag eines Shootingstars. Das Internetportal SchülerVZ hat am Donnerstag seinen ersten Geburtstag gefeiert. Die Erfolgsgeschichte kann sich sehen lassen. Innerhalb diesen einen Jahres ist es dem vom Holzbrink Verlag betriebenen Schülernetzwerk gelungen, 2,9 Millionen registrierte Nutzer für sich zu gewinnen. Jeden Tag kommen mehrere tausend Schüler hinzu. Überschattet wird der Coup immer wieder durch Kritik von Datenschützern und Pädagogen. Erst wurden technische Sicherheitslücken angemahnt, dann gab es Diskussionen über die Frage, ob die Nutzer personalisierte Werbung über sich ergehen lassen müssen oder diese einfach abschalten können, ohne von der Plattform exmatrikuliert zu werden. Unmittelbar vor seinem ersten Geburtstag geriet SchülerVZ ein weiteres Mal in die Schlagzeilen. Am Montag waren erneut Hakenkreuze auf verschiedenen Profilen von Usern aufgetaucht, trotzdem die Plattform ihre Aktivitäten im Jugendschutz inzwischen intensiviert hat. Microsoft öffnet Software für alle. Microsoft will sich mit einem umfassenden Strategiewechsel für Partner und Wettbewerber öffnen und viele bislang als Betriebsgeheimnisse gehütete Informationen offenlegen. Das kündigte der Chef des weltgrößten Softwarekonzerns, Steve Ballmer, an. Microsoft käme damit einer zentralen Forderung der EU-Kommission nach, die in der Vergangenheit vergeblich eine entsprechende Öffnung verlangt und hohe Bußgelder gegen das US-Unternehmen verhängt hatte. Die Kommission will die Microsoft-Pläne prüfen und erinnerte daran, dass es bereits mehrere Ankündigungen gegeben habe. Wettbewerber des Windows-Riesen äußerten sich zurückhaltend. Ballmer sagte, die Initiative umfasse vier Bereiche. Microsoft werde künftig offene Verbindungen gewährleisten, die Übertragbarkeit von Daten vorantreiben, Industriestandards umfassend unterstützen sowie sich offener mit den Anforderungen der Kunden und der gesamten Branche auseinandersetzen. Dies schließe auch die Open-Source-Gemeinschaft mit ein, die Microsoft bislang als Wettbewerber bekämpft
Was
hatte.
Bei der Skultour in bundesweit geförderten Projekten läuft, funktioniert regional auch eine Nummer kleiner.
Hier gibt's noch mehr
School
Musik.
Party nennt sich die Zusammenarbeit zwischen einem Tonstudio und mehreren Schulen in Bielefeld. Heraus kommt dabei Hip-Hop mit erstaunlicher Selbstreflexion.
School Party. Richtig. Ich bin noch jung, stimmt, und lass mir nix einreden. Mit Sicherheit nicht unschuldig, Punkt, das ist mein Leben. Warum willst du klein beigeben? Es muss immer weitergehen. Guck in den Spiegel, Bruder, jetzt kannst du dein Feind sehen. Es liegt auf der Hand, ich war nicht immer pflegeleicht. Die Zweifel meiner Eltern bestand aus zig Schlägereien. Diebstahl und Einbruch, lag es am schlechten Einfluss. Jetzt ich wollte Gangster sein, der respektiert wird kein Stuss. Also ließ ich mein Frust freien Luft. Harte Zeiten, meine scheiß Vergangenheit bleibt ein verdammtes Fragezeichen. Bester Stich Reinhardt, Stress mit dem Bullen. Ich lernte meine Grenzen kennen, fährte mich und kehrte um. Denn es wird ungesund und ernst, wenn jemand auf dich schießt. Wenn du die Tränen siehst, bemerkst du, dass du daneben liegst. Checkst, dass du das Leben liebst, doch es wird keine Zukunft geben. Musst du etwas ändern oder zusehen, wie du stirbst? Ich bin kein Opfer, jetzt ist Schluss mit dem Ghetto-Schein. Mach dich mal locker, denn der Frust ist sie, let's go hard. Killer Blick, Time Out, Gangster im Scheiß drauf. Ich bin nicht, steh zu mir und lebe meinen Traum. Es war nicht leicht, doch als meine Mutter weinte, wusste ich, war mehr geschehen als ein paar dumme Jugendstreicher. Arbeitsstunden, Jugendheim, Perspektive, Knast. Inklusive Grabstelle mit einem reservierten Platz. Ich hab mich entschieden und kann mich nur selbst besiegen. Mein Leben ist kein Spiel, es geht um Krieg oder Frieden. Ich will fliegen, kein Plan, wo die Reise hingeht. Zieh mein Ding durch frei, insofern mich der Wind trägt. Ich schau nach vorn und greif nach den Sternen. Fühl mich außer Korn, zu beweisen nicht mein Ernst. Spüre die Erleichterung, denn es gibt mehr als einen Grund, den Kampf zu führen gegen den inneren Schweinhund, der immer wieder zu mir sagt, einmal ist keinmal. Doch ich weiß, dass er mich verarscht, somit hat er keine Chance. Ich hab ein Ziel vor Augen und halt daran fest. Immer schön sauber bleiben, dann wird alles fresh. Ich bin kein Opfer, jetzt ist Schluss mit dem Ghetto-Schein. Mach dich mal locker, denn der Frust ist die Fetzbein.
Nicht schlecht für ein paar Schüler aus Bielefeld. Mit Ghetto-Scheiß formulieren sie durchaus angebrachte Kritik am aktuellen Hip-Hop. Playlist und Links zu diesem und allen anderen Titeln der Netzmusik im Deutschlandradio Kultur finden Sie unter breitband-online.de. Online wie auch auf der CD School Party Sampler Volume 1 findet man 16 solcher Rap-Tracks, die in Bielefelder Schulprojekten erarbeitet und dann im örtlichen Hotbox-Studio produziert wurden. Jetzt ruft Rapper und Initiator WD dazu auf, den zweiten Sampler dieser Art anzugehen. Bis Ende März können Schüler aus dem Raum Bielefeld neue Demosongs einreichen. Professionelle Studioproduktionen für eine CD stehen genauso in Aussicht wie Auftritte in örtlichen Jugendzentren. Und bei manchen der Schüler kann man fast ahnen, dass auch mal mehr draus werden könnte. Ansichten.
Your boy telling me what you see when you're looking around. People looking strange, if you're laying on the ground. Tell me why many people riding with the bands. Rapper food, ask for money and hold up my hands. You see some boys creeping on the damn streets. You got an opinion, they ain't nothing as creeps. The politicians act like they're being corrupted. But they don't like it to be in something interrupted. The system of the nation is very shitty. For 10 euro you can't get a bitch for a fucking quickie. Everywhere we're building more kinds of flats. Scratch people got bad mites in them heads. Live in a rich country, fuck the school system. You can only learn how you have to diss them. Social weakness, it's all what the people saying. So what you gotta do with the shit, dame?
Halt deinen Atem an und die Menschen still. streck deine Arme aus, alles halb so wild. Wir fliegen fort in eine bessere Zukunft. Die Hoffnung ruht am Horizont, spürst du wie dein Blut pumpt.
Alleinerziehende Mutter, vier Kinder, Vater abgehauen. Sitzen 9:05, shit, in dem Plattenbau. Sie hatten einen Traum, doch bleiben Kids, die ohne Perspektive in eine Zukunft schauen, sie scheißen auf Vernunft, haben sich den Weg verbaut. Kindersoldaten, denen man die Seele raubt. Sie haben keine Hoffnung, schau in ihre Augen. Sie haben taube Ohren, es fehlt einfach der Glaube und das Vertrauen, das man zum Leben braucht. Nähe fehlt ihnen, so wie die Liebe auch. Sie sind kein Teil der Gesellschaft, nur ein Restaurantstück. Vom Pech verfolgt, auf der Suche nach dem letzten Glück. Ohne eine Chance, sich wirklich zu beweisen. Ohne Sorgen, ohne Nöte, die sie in die Enge treiben. Sollen die es an die Wände schreiben, dieser Nation? Wann wachst du endlich auf? Das haben sie schon.
Halt deinen Atem an und die Welt steht still. Streck deine Arme aus, alles halb so wild. Wir fliegen fort in eine bessere Zukunft. Die Hoffnung ruht am Horizont, spürst du wie dein Blut pumpt?
Ich stehe hier für einen Moment in einer Welt, wo niemand einen anderen kennt. Kinder sind anstrengend, machen oft Probleme, kosten Kraft, sonst werden sie verlorene Seelen, die sich nicht wehren können, unausgeliefert sind, getriebene ihrer selbst, taub, stumm und fast blind, sich selbst überlassen, täglich wächst ihr Hass, echt krass. Was die Gesellschaft aus uns Menschen macht. Sie stehen am Rand, sind aggro wie das ganze Land. Eltern, Lehrer und Erzieher halten sie für arrogant. Was soll das verdammt nochmal? Sie sind keine Punks. Von wegen Selbstbestimmung, wo bleibt ihre Chance? Wenn Träume sterben, schwindet die Hoffnung. Kranke Gedanken werden wach, die Verlockung naht und ist mehr als stark. Wann habt ihr das kapiert, dass nichts auf dieser Welt ohne Grund passiert?
Halt deinen Atem an und die Welt steht still. Streck deine Arme aus, alles halb so wild. Wir fliegen fort in eine bessere Zukunft. Die Hoffnung ruht am Horizont, spürst du wie dein Blut pumpt?
Vielen Dank, Martin Riesel, für die aktuelle Auswahl der Netzmusik. Martins Playlist finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.breitband-online.de.
Breitband Porträt.
Als in dieser Woche bekannt wurde, dass Fidel Castro endgültig in Pension geht, da war eigentlich schon längst klar, dass hinter dem nostalgischen Bild vom Maximo Lida die Realität eines Landes steht, das in größten Schwierigkeiten steckt. Kuba ist mehr oder weniger ein wirtschaftlicher Trümmerhaufen. Die Energieversorgung ist gefährdet und Castros Diktatur hat eine kulturelle Modernisierung des Landes in vielen Bereichen schon im Keim erstickt. Das Ergebnis ist eine erzwungene Romantik des verpassten Fortschritts. Während die Globalisierung andernorts die Medienentwicklung anheizt, sendet Radio Havanna noch im Stil eines sozialistischen Dampfradios. Tanja Runo hat die Macher besucht.
Atención, Columna 2, Columna 2, Columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che.
Ohne das Radio hätte es die kubanische Revolution wahrscheinlich gar nicht gegeben. Schon Mitte der 1950er Jahre in den Gebirgswäldern der Sierra Maestra entdeckten die Barbudos, die bärtigen Revolutionäre um den damals 28-jährigen Fidel Castro, die Kurzwelle. Nicht nur zur Verständigung untereinander, sondern auch, um die Anwohner auf dem Laufenden zu halten. Nach der Eroberung Havannas machte sich Castro daran, so schnell wie möglich einen internationalen Radiosender zu errichten. Er befürchtete einen Angriff der Amerikaner und suchte nach einer Möglichkeit, seine Version der Geschichte in die Welt zu schicken. Am 15. April 1961 bombardierten die amerikanischen Streitkräfte Stützpunkte der kubanischen Luftwaffe. Am 17. April landeten sie in der Playa Larga und der Playa Chiron. Einen Tag vorher ging Fidels internationales Radio auf Sendung.
CQDX, CQDX, CQDX. This is Havana calling.
And then the man said, here we will have an antenna beaming to New York.
Der Ingenieur zeigte in die Luft. Hier werden wir eine Antenne haben, die nach New York sendet und hier eine nach Spanien und nach Venezuela. Und ich sagte, aber es ist nichts zu sehen. Wir werden sie bauen, sagte er, und du wirst uns dabei helfen.
CQDX, CQDX, CQDX. This is Radio Havana calling all shortwave listeners and radio amateurs. Welcome to...
Der Sender heißt Radio Havana Cuba und ist bis heute in Betrieb. Anicorro hat ihn mit aufgebaut, als Nachwuchsingenieur, Moderator und Junge für alles. Damals war er Schüler, Heute ist er eine Institution und seine Sendung ein Dauerbrenner. An die aufregenden Tage der Revolution erinnert er sich gerne.
Hi, amigos. Welcome to another edition of your favorite listener-oriented radio hobby show on Shortwave.
Everybody used to do everything that was needed.
Jeder machte alles. Ich hatte immer ein Seil dabei, um jederzeit auf die Sendemasten zu klettern, wenn plötzlich irgendwas neu eingestellt werden musste. Damals war ich natürlich nicht so übergewichtig wie heute. In 5 bis 6 Minuten war ich oben. Ich habe eine Menge gelernt damals.
Aber wie sieht es heute aus bei Radio Havanna? Ein verwinkeltes Dachgeschoss in einem mehrstöckigen Haus im Stadtzentrum. Unscheinbar. Drinnen stickige Luft, abgenutztes 50er-Jahre-Mobiliar in Pastelltönen, bedeckt mit Stapeln von losem Papier. Außerdem fleißige Damen an ratternden Schreibmaschinen, das Correspondence Department. Die Redakteure sitzen abseits in eigenen Büros, vor ganz normalen Rechnern. Gesendet wird mittlerweile in 9 Sprachen, darunter eine Handvoll indigener Dialekte und Esperanto. Nachrichten aus Kuba und Lateinamerika, aber auch Sendungen für Briefmarkensammler, Hobbyfunker und natürlich Musikprogramme.
You have your home with us here in the studio, 6 of Radio Havana Cuba and the Caribbean Outlook Show of
Radio Havana Cuba.
And you are?
Yolanda Fisher.
And you are?
Patricia Moran.
And I'm Eugene Godfrey, thanking our sound engineer Jose Costa Pupo.
Perhaps I am not completely pleased with how we do things today as compared as how we did them in the early days. You know, perhaps.
Vielleicht bin ich nicht völlig glücklich damit, wie die Dinge heute laufen, verglichen mit früher. Vielleicht. Das gilt eigentlich für alle Aspekte des Lebens auf Kuba.
But in general, this is true of almost every aspect of Cuban life, you know.
Esta es Radio Habana Cuba,
transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América.
It's very rewarding when you visit other states.
Aber es ist schon toll zu sehen, wie viel wir auf die Beine stellen mit den knappen Ressourcen, die wir haben. Das haben wir damals gelernt. Vielleicht klingt es einen Tag mal nicht so perfekt, aber wir senden.
One day you may hear a transmitter perhaps not sounding perfect, but it's on the air.
Cuba, we say goodbye with music as usual. And we ask from Antigua again, the Burning Flames to say possession. We take possession all the while. And we go dance a little. Soca, rhythm now, up tempo.
Fidel geht, Radio Havanna bleibt, soweit der Beitrag von Tanja Runo. Sie hören Breitband, Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Und egal, wo Sie unterwegs sind, können Sie uns als Podcast mitnehmen im Internet unter www.breitband-online.de.
Breitband, Netzmusik.
Im zweiten Teil ging es eben um das Projekt School Party aus Bielefeld, jetzt um den, der dahinter steht. WD heißt der Initiator, Rapper und Musikproduzent, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal mit Schülern deren eigene Song- und Textideen weiterentwickelt hat zu hörbarem Hip-Hop. Produziert im eigenen Hotbox-Tonstudio, das hat der junge Mann aus Brandenburg in seiner neuen Bielefelder Heimat aufgebaut. Und natürlich macht er da auch seine eigene Musik. Deutschland Low Budget heißt die neue CD von WD. Die kann man nur über seine Homepage bestellen oder einzelne Songs da anhören. Zum Beispiel dieses Opus über den Amoklauf an einem Erfurter Gymnasium. WD mit Amok.
Ich werd aus dem Halbschlaf wach, nach einer schlaflosen Nacht. Krumm mich am Sack an diesem Tag, wird alles anders. Die Gedanken sind frei, niemand kann sie erraten. Alles lief wie geschmiert, ich traf die Vorbereitung gestern Abend. Die Sporttasche ist gepackt für meinen letzten Schultag. Mein Vater wünscht mir Glück, ruft.
Ich kann dein Brot im Kühlschrank.
Wie unter Zugzwang greif ich zu, dreh mich um und will gehen. Nimm ihn noch mal in den Arm, sagst du unbewusst auf Wiedersehen. Mein Weg seit mehr als 7 Jahren, ein einzigartiges Versagen. Niederlagen ohne Ende, Lügen, Selbstmord auf Raten. Ich dachte, dein Versager wie mich, leg mal ad acta, falsch. Das Sekretariat mit Ausgangspunkt vom Attentat. ich laufen overall, den Gang entlang, es fällt der erste Schuss. Ich komm meinem Glück nicht näher, ich gib jetzt kein Zurück mehr. Hör auf, 9 mm links, die Wut kocht in mir hoch. Rechts meine Freundin, die bereit antwortet, mit einem Feuerstoß. Die Bullen beziehen Stellung, niemand hat sie informiert. Ich reiß das Telefon aus der Wand, ohne Diskussion. Ich hab am Anfang der Mission das Eingangstor blockiert und alles läuft perfekt nach Plan. Genauso wie im Spiel, das nächste Ziel vor Augen und die Zügel in der Hand. Schlag ich an die Tür zur Direktorin mit, verbarrikadiert, ich hol die Schlampe an.
Is this what you want?
Dead man walking and the trip is going on.
Ich bleibe, was ich bin und geh meinen Weg. Auf meiner Irrfahrt suchte ich den Sinn des Lebens. Auf die Nacht folgt der Morgen. Dachte ich, es wird Zeit für die Reise aus dem Dunkel ans Licht. Vogel friss oder stirb, war damals euer Ratschlag. Guter Rat ist teuer im Fall des Falles. Wenn hart auf hart kommt, fehlt mir die Antwort. Da ziehen am Horizont Wolken auf zu einer Sturmfront.
Robert, come on, let's go. Hier raus, auf dem Flur los, halt Busch auf das Ziel vor Augen. Kopf hoch, nach dem Waffentausch auf dem Gang. Lauf ich an der Wand entlang, im Anschlag rechts die Pumpe an die Treppe rauf. Der Lauf voran, schau mal an, wen wir da haben. Ohne Chance, bevor er etwas sagen kann. Nicht der Clown am Boden, in seinen Augen sah ich im Moment der Schicksals Todesangst. Geh konsequent auf Nummer sicher. Kopfschuss, bam, ich lauf Amok aus dem Klassenzimmer. Von nebenan vernehm ich laute Schreie, laufe weiter, lade nach, geb Gas. Schalt Eingang drauf, Zeitcheck, okay im Plan. Und drei sogenannte Pädagogen erhöht sich die Opferzahl. Nicht der Rede wert, Finger krumm, dann war's erledigt. Kurz und schmerzlos und vorbeigehen auf dem Weg ins Lehrerzimmer. In Hand umdrehen bin ich da, halt kommt inne. Unmittelbar danach vergesse ich mich mit dem ergebnis Blutbad. Ich schau mich um, kämpf mich durch den Qualm nach dem Massaker. Rotes Blut am Boden rundherum, tote Pauker, so macht mein Traumata euren Albtraum wahr. Der Raum, der nach dem Auftrag einem Massengrab.
Ich bleibe, was ich bin und geh meinen Weg und weiß, mein Schrei nach Veränderung kommt zu spät. Die Hoffnung stirbt zuletzt wie die Redewendung. Die verschwindet wie das Echo, ohne Hoffnung auf Veränderung. Am Abgrund, ohne Hoffnung auf eine Zukunft, mir wird klar. Ich zieh meinen Schlussstrich unterm guten Berg. Mein zerplatzter Traum, ein aussichtsloses Unterfangen. Der Grund, weshalb ich abbreche, auf Suche nach Verantwortung.
Ich denk nach, check die Lage, es beginnt die letzte Phase. Zum Finale muss ich rauf in die Dachgeschossetage mit dem Rücken an der Wand. Aufmerksam und unerkannt gelange ich von Raum zu Raum, fest entschlossen zum Nahkampf. Ich mach kurz Halt, um die Pumpgun nachzuladen. Doch die Patronen sind alle, ich zieh die Maske vom Kopf runter. Wer zuletzt lacht, dachte am besten, hattet ihr mal gesagt. Auf einmal steht jemand vor mir, ich schrei. Im Moment des Schusses denk ich,
is this what you want?
9 mm, ein Reflex schreckt das nach, Gott verdammt. Ein toter Schüler liegt am Boden geschockt. Fühl ich mich schwach, flieh durch die Tür nach Lehmann, schließ zu und brech den Schlüssel ab.
Schachmatt, ich sag zusammen, klitsch nass geschwitzt mit starrem Blick hoch an die Decke aus dem Fenster. Von überall kommt Blaulicht. Ich schau ins Magazin und denk noch Coach als Hauptgewinn. Danach schließ ich meine Augen für immer mit dem Lauf am Kinn.
Im April 2002 hatte ein ehemaliger Schüler im Gymnasium 16 Menschen erschossen und sich dann selbst getötet.
Deutschland am 26. April im Jahr 2002 macht die Nachricht vom Amoklauf aus Erfurt Schlagzeilen. 16 Tote, Tatort, Schule, Live-Schaltung überall. Zeitgleich sorgen erste Statements von Reportern für Betroffenheit. Der Schock sitzt tief, bestürzte Minenverein der Republik. Experten konstruieren Tatergang, Hintergrund und das Motiv. Was lief schief, ist zugleich die meistgestellte Frage. Wut und Trauer, ein schicksalhafte Ernte eines Tages. Das einzige Erbe, ein Schrei nach Veränderung, erweist sich als Begleitmusik. Die verstummt, mehr oder minder verschwindende Erinnerung im Hintergrund. Befinden wir uns auf dem Weg zurück in die Zukunft. Lernen aus Erfahrung scheint wohl nicht unser Ding zu sein. Traurig aber wahr, denn den Preis zahlen wir gemeinsam beim nächsten Mal. Denkt darüber nach, Verzweiflung war die Botschaft, Ursache und Resultat.
Breitband, Blockspiel.
Blockspiel, so heißt unsere Rubrik für Ihre Radiobeiträge. Sie können auf unserer Website Ihre Audios hochladen und die besten suchen wir dann aus und stellen sie in unserer Sendung hier in Breitband vor. Diese Woche machen wir eine große Ausnahme, weil wir einen besonderen Anlass haben, uns auch einmal ein besonderes Blog im Internet anzuschauen. Riesenmaschine ist eines der populärsten Blogs überhaupt, veranstaltet von der Zentralen Intelligenzagentur, die ZIA oder ZIA. Das ist eine Berliner Gruppe von digitalen Aktivisten und zu den bekanntesten Mitgliedern gehört Katrin Passig, die für ihre schriftstellerischen Arbeiten schon mit dem renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. Ziemlich schwer zu beschreiben, was die Riesenmaschine eigentlich so treibt, aber es macht auf jeden Fall einen Riesenspaß, sich im Unterholz der Website zu verlieren und sich dort auch zu informieren. Spaß machen soll auch das Radioprojekt, das die Zentrale Intelligenzagentur jetzt in Zusammenarbeit mit Deutschlandradio Kultur entwickelt hat. Es ist soweit, heute, 5 Minuten nach Mitternacht, geht Folge 137 zum ersten Mal auf Sendung. Gut genug heißt das Ganze, ein Magazin von Mittelmäßigen für Mittelmäßige. Hochaktuelles Thema ist das und um Missverständnisse zu vermeiden, haben die Macher sich gleich selbst interviewt.
Mit Katrin Passig von der Zentralen Intelligenzagentur aus Berlin sitze ich hier und wir wollen sprechen über die Radiosendung der Zentralen Intelligenzagentur auf Deutschlandradio Kultur. Eigentlich würde man ja von der internetaffinen Zentralen Intelligenzagentur denken, dass sie sich eher weiterhin mit Weblogs wie dem Weblog Riesenmaschine und solchen Dingen beschäftigt. Jetzt plötzlich der Weg ins Radio. Was interessiert denn die ZIA am Radio?
Also wir haben ja schon mit unterschiedlichen altmodischen Medien experimentiert, auch mit Büchern, aber das Reizvolle am Radio, speziell im Vergleich zum Internet, ist natürlich, dass man das Radio auch mit einer Kurbel betreiben kann. Da muss das Internet erst noch hinkommen.
Die erste Sendung von Folge 137 wird Gut genug, Magazin von Mittelmäßigen für Mittelmäßige, Folge 137 heißen. Es ist so angelegt, dass jede Sendung immer die virtuelle 137. Sendung eines bestimmten Fachmagazins ist. In diesem ersten, Gut genug, da geht's ums Mittelmaß. Es wird also eine mittelmäßige Radiosendung sein. Ist aber nicht das Internet ein viel mittelmäßigerer Ort, Katrin Passig?
Absolut gesehen stimmt das natürlich. Im Internet gibt es mehr Mittelmaß als in jedem anderen Medium, einfach vom schieren Volumen her. Aber anders als in anderen Medien gerät das Mittelmaß im Internet unter starke Bedrängnis, weil es eben sehr viel mehr an den beiden extremen Polen gibt, sehr viel mehr gute und sehr viel mehr sehr schlechte Inhalte. Also relativ gesehen ist im Internet einfach weniger Platz für Mittelmaß als zum Beispiel im Radio.
Diesen Platz fürs Mittelmaß im Radio nutzt ihr wie aus? Auf welche mittelmäßigen Beiträge kann man sich denn freuen?
Es wird einen nützlichen Service-Blog geben, in dem es unter anderem um Produkte geht, die von der Stiftung Warentest mit ausreichend bewertet worden sind, aber auch um den Skandal der Abschaffung des Normalbenzins. Unser Hauslyriker Klaus Cäsar Zehra hat speziell für die Sendung ein Gedicht zum Lob des lauwarmen Wassers geschrieben. Es wird ein Feuerwerk der Mittelmäßigkeiten.
Gut genug hat auch einen Reisereporter, der heißt Gerd Uhland und diesmal führt ihn seine Reise ins beschauliche Molpe an der Molpe. Das liegt im südlichen Emsland und Gerd Uhland nennt es dann am Ende die matte Perle im Moor, denn Molpe ist eine Stadt, die sich im Mittelmaß positionieren möchte, als die normalste Stadt Deutschlands. Es gibt dort nichts, was es in anderen Städten nicht auch gibt. Molpe hat aber auch einen Werbespruch in petto. Wie lautet der?
Moor ist Moor.
Die Musik von Gut genug ist ja auch was Durchschnittliches. Es wird durchaus Mainstream gespielt, von Phil Collins bis Bob Marley. Es darf aber auch mal Santana sein. Die Musik klingt doch irgendwie immer gleich. Und das liegt daran, dass die Musik von einer Gruppe konzipiert wurde, die heißt Midimalism. Midimalism, die machen nur MIDI-Musik. Sie verwenden also nur diese Noteninformationen, die man auch im Internet verwenden kann, und spielen die Musik auf diese Weise. Wer hat sich das Ganze ausgedacht?
Ja, das hat sich unser Musikfachmann Moritz Metz ausgedacht und er hat dabei eine absolut mittelmäßige Leistung abgeliefert.
Moritz Metz war das im Gespräch mit Katrin Passig über Gut genug, Magazin von Mittelmäßigen für Mittelmäßige, heute zum ersten Mal, Folge 137 hier im Programm von Deutschlandradio Kultur, kurz nach Mitternacht um 0.05 Uhr. Das war's schon für heute von Breitband. Wir hören zum Ausklang noch etwas Netzmusik. Am Mikrofon war Ralf Müller-Schmidt. Hier geht's gleich weiter mit der Deutschlandrundfahrt. Ich sage bis nächste Woche.
Wenn Gott die Erde schuf, schuf sie uns. Wenn wir so weitermachen, dann stirbt sie jung. Es ist der Kreis des Lebens, der sich am Ende schließt. Versteht der Mensch es erst, wenn er sein Ende sieht.
Frage. Warum das Klima sich wandelt, stell sie nicht mir, stell sie ihr, ihr habt sie prima misshandelt. Ihr Anbild des Erhabens erliegt nun Narben und Rissen, euren grauen Fassaden und vergifteten Flüssen. Ohne Gewissen habt ihr sie beraubt und verkauft, dabei hat sie euch vertraut und geglaubt, dass ihr nicht mehr nehmen würdet, als sie auch braucht. Jetzt nimmt sie sich bloß genauso viel, glaubt ihr nicht auch, dass wenn es tausend Tage regnet, es bloß tausend ihrer Tränen sind. Und hat sie denn schon gewarnt, dass sie sich erhebt und wie ein Leben führt. Indem er bloß Profit schlägt, der weiß jetzt, wie verhandelt nicht und was ein Pyrrhos-Sieg ist.
Mein Gott,
Gott die Erde schuf sie und
begleitet das.
Wenn wir so weitermachen, dann stirbt sie jung.
Du weißt das.
Es ist der Kreis des Lebens, der sich am Ende schließt. Versteht der Mensch es erst, wenn er sein Ende sieht.
Schrei Island wird Legende nach der Flutung dieser Basis. Kontinente teilen vermutlich ein Schicksal von Atlantis. Ein brennender Planet blutet in der Glut praktisch. Fantastisch wirkt die Zukunft meiner Welt wie die Galaxis. Siehst du den Totenstein im Smog, als Grab im Weltall schweben. Blick durchs Glas, nicht hoch zu Gott. Hör auf Werke von Propheten. Burnouts, Monsunregen, pausenloser Amoklauf. Rauchzeichen am Horizont beim dauerlos Gewinn Albtraum. Das Risiko wächst ständig mit jedem Baum, der verbrennt. Mit jedem Iglo, das abtaut. Mit jedem Tier, das aus Stirn. In jedem tiefen Abendrot steht. Save our souls, mit Sieg der Zivilisation lebt der Mensch im Hausboot. Wir sollten nicht die Welt verändern, vielmehr kennenlernen, ihren Zauber nicht verschwenden, ohne Folgen zu bedenken. Ein traumhaftes Schicksal lenken, mit Glauben an die Seele. Erst dann sind wir sicher intelligente Wesen. Welche Berge, Wälder, Seen, Meere, Felder, Wiesen, Inseln, Flüsse, Strände, Ozeane, Regentäler und Oasen, Wüsten, Eisströme, Klippen, Höhlen, Riffe und Vulkane sind Quellen mit Bitte um Existenzgrundlage.
Wenn Gott die Erde schuf, schuf sie uns. Wenn wir so weitermachen, dann stirbt sie jung. Es ist der Kreis des Lebens, der sich am Ende schließt. Versteht der Mensch es erst, wenn er sein Ende sieht.
Wenn Gott die Erde schuf, schuf sie uns. Wenn wir so weitermachen, dann stirbt sie jung. Es ist der Kreis des Lebens, der sich am Ende schließt. Versteht der Mensch es erst, wenn er sein Ende sieht.